Mich hören jetzt?
So.
Zu laut?
Ja. Ich wurde gesagt, von da sprech lauter. Hier zu laut. Was soll ich machen? Rückkopplung, okay. Ja? Ist schon gut? Okay, nicht zu laut. So. Wir warten noch ein. Kurze Minute. Oh, ich brauche Feedback. Okay, so, können wir anfangen? So, wir gehen los. Gott wählt aus Abraham, ruft ihm aus seinem Haus raus, sein Land. Er sagt ihm, verlass dein Land, verlass deine größere Familie und dein Vaterhaus. Hat Abraham alles gemacht, so wie Gott hat ihm gesagt?
Nein.
Genau, nicht ganz. Er hat seinen Vater mit sich genommen und er hat auch Lot genommen. Und mit seinem Vater und mit Lot konnte er laufen bis Haran. Das war halbweg nach Israel. Er ging raus von Irak. Stellt euch vor, das ist so etwas. Irak ist so und Kanaan wird hier sein. Und hier ist alles Wüste. Also sie sind entlang die Flüsse gegangen. Da gab es Wasser. Und dann geht man runter. Hier ist Saudi-Arabien, alles Wüste. Er ging von hier raus, Ur Kasdim. Kam nach Haran, ist da stehen geblieben. Bis sein Vater starb. Nach seinem Vater ist gestorben, konnte weitergehen, noch immer mit Lot. Lot war ein Teil von seiner größeren Familie. Er sollte auch das verlassen. Und dann ging er runter und dann war er mit Lot, bis er wurde getrennt von Lot. Die Kämpfe zwischen Lot und die Hirten von Lot und die Hirten von Abraham. Und dann, als sie wurden getrennt, nur danach hat Gott gesagt, Abraham, schau auf alle Richtungen, dieses Land werde ich dir geben. Gottes Vision, je mehr Abraham ist gekommen auf die richtige oder die ursprüngliche Befehlung von Gott, je mehr Offenbarung hat er bekommen. Das ist dasselbe mit uns. Dasselbe mit uns. Wenn Gott sagt, lass dich Kinder taufen, lass dich voll taufen und du machst es nicht, du kannst bis herankommen, aber du kannst nicht weiterkommen in was Gott hat für dich vorbereitet. Weil du einfach willst nicht weiter. Wenn du gehorsam bist, das ist abgefallen, kannst du weitergehen. Abraham ist unser Vater im Glauben, steht geschrieben im Römerbrief. Er ist ein Bild für unser Glaubenwesen. Geht man weiter. Und so ist es ein Prozess. Und sein Glauben wurde aufgebaut, immer mehr, Abraham, bis auf den Zeitpunkt, wo Gott hat ihm gesagt, jetzt opfer deinen Sohn, Yitzchak. Der Glauben musste aufgebaut werden. Auch Gott mit uns steht geschrieben, er wird uns nicht versuchen über unsere Kraft. Und mit jeder Versuchung gibt es auch einen Weg raus. So. Gott sagt Abraham, ich werde in Kapitel 12 jetzt, 1. Buch Mose natürlich, Kapitel 12. Ich werde dich segnen und die, die dich segnen, werde ich segnen und die, die dich verfluchen, werde ich verfluchen. Und durch dich werden alle Familien des Erde gesegnet. Diese Verheißung ist weiter runtergegangen, später auf Yitzchak, nicht auf Ishmael. Ishmael hat andere Verheißungen bekommen. Aber dieses, der Segen, was Gott hat vorbereitet für alle Nationen, alle Familien von der Erde, wird gehen durch Yitzchak. Und da sehen wir das über Yitzchak, das ist in Kapitel 21, Vers 12. Erstmal sagt da in 21, Vers 12, als Abraham hat gesagt, Gott, ja, nun, also hier ist Ismael, mach es durch ihn. Gott sagt ihm im Ende von Vers 12, Ki beitzchak ikare lecha zera. In Yitzchak wird deine Samen entstehen. In Yitzchak wird deinen Samen entstehen. Und in Vers 26, 1. Buch Mose Kapitel 26, Vers 3 bis 5, lassen wir das lesen. Hier spricht Gott direkt zu Yitzchak. Was sagt er ihm?
1. Mose 26, Vers 3. Halte dich als Fremder auf in diesem Land, und ich werde wieder sein, dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben, und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, und deine Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde.
Okay, das ist genug, bis Ende 4. Also ganz klar, die Verheißung ging runter auf Yitzchak. Und dann ging es weiter runter auf Jakob. Man kann noch andere Stellen noch dazu lesen. Über Jakob Kapitel 27, Vers 29. Hier redet Gott jetzt zu Abraham. Lass mal lesen. Hier ist die Segnung, was Yitzchak segnet. Jakob. Und was sagt er ihm? Lass mal lesen von Vers 26.
1. Mose 27, Vers 26. Dann sagte sein Vater Isaac zu ihm, geh doch heran, küss mich, mein Sohn. Und er trat heran und küsste ihn. Als er den Geruch seiner Kleidung roch, das segnete er ihm und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle. Völker sollen dir dienen, Völker schaffen sich vor dir niederbeugen.
Okay. Ja, okay. Und dann in Vers 28, Kapitel 28, wieder segnet Yitzchak seinen Sohn, Vers 4, Vers 4 jetzt.
Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott in Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst.
Und dann in derselbe Kapitel offenbart sich Gott zu Jakob. Lass mal lesen, Vers 13 und 14.
Und siehe, der Herr stand über dir und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten von Westen nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.
Ihr Lieben, was ist der größte Segen, was Gott kann Menschheit geben? Wenn ein Engel wäre jetzt gekommen, oder nachts, als sie entschlafen sind, eine Offenbarung, ein Traum, und Gott sagt, du kannst eins von mir bitten. Was du bittest, wirst du bekommen. Was hätten wir gebetet? Hätten wir gesagt, Gott, mein Rückenschmerzen, oh, kannst du mich davon befreien? Ja? Oder, Herr, mein Mann, kannst du ihn korrigieren? Ich schaffe schon nicht mehr 40 Jahre. Oder, Herr, ich brauche ein besseres Haus. Ein besseres Auto. Herr, nur 1 Million Euro in mein Bankkonto. Ich bitte nicht viel, ich brauche nicht sein so wie Bill Gates. Was hätten wir gebetet? Alle die Dinge und noch andere, das ist alles zeitweilig, das ist, hat keinen Wert für Ewigkeit. Was hätten wir gebetet? Was kann der größte Segen sein? Ewige Leben. Und wenn wir denken, dass ewige Leben bedeutet Errettung von die ewige Feuer. Das ist nicht Tod oder ewige Leben. Das ist ewige Feuer. Bewusstbar. Man verbrennt sich. Das kann man nicht, also ich kann es menschlich nicht bearbeiten. Ich denke, Gott hat so viel Gnade und so viel Geduld, weil die Strafe ist so kolossal, ungeheuer schlimm. Wenn wir hätten eine Minute Zeit in die ewige Feuer und dann eine Minute im Garten Eden, in ewiges Leben, hätten wir Verstand, von was es handelt sich. Und dann hätten wir gesagt, du Teufel, geh weg von mir. Du willst mir stehlen mein ewiges Leben, du willst mir in das Feuer rein, weg mit dir, ich hasse diese Sünde. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber Gott sagt, liest, glaubt, entscheidet euch. Ich gebe euch eine freie Entscheidung. Ich sage euch, wohin das hinführt. Der weite Weg ins Verdammnis. Der schmale Weg, ewiges Leben. Entscheidet euch. Man kann nicht gehen auf den breiten Weg mit der ganzen Sünde und erwarten, dass es uns führt in ewiges Leben. Das stimmt nicht. Das gibt solche theologische Lehre. Das sind falsch. Das geht nicht. Gott liebt uns, ja. Gott ist gnädig, ja. Das bedeutet, wenn wir Buße machen, Verzeihung bitten, ist er bereit, uns zu verzeihen. Er hat viel Geduld mit uns. Aber wenn wir denken, dass wir können weiter sünden und wir gehen ins ewige Leben, haben wir es falsch. Wir können kämpfen mit unserer, Gott hat Mitleid, wenn wir schwach sind und wir bekämpfen unsere alte Natur und es geht nicht so leicht und so. Das ist okay. Aber wenn wir das rechtfertigen und das ist okay und wir machen weiter und Gott sieht das, Gott sieht die Herzen. Er weiß. Er wird uns richten. Vor ihm werden wir stehen. Er entscheidet. Nicht der Theologe, nicht der Pastor, nicht ich. Die Verheißung ging runter. Und zwar durch Israel, nicht weil wir gut sind, wir sind nicht gut. Wir haben Gottes Name in Schande gebracht als Volk. Und doch, der Segen, was Gott hat für Menschheit, ist durchgegangen durch Abraham, Yitzhak, Jakob, für die Menschheit. Die ganze Bibel. Die andere Fragezeichen ist über Lukas. Aber sonst, die ganze Bibel, Alt-Neu Testament, kommt durch. Auch Lukas hat nachgeforscht, was er hat gehört von Petrus und von Markus und von anderen. Die ganze Offenbarung kam durch dieses Volk. Das ist der größte Segen. Der Teufel hat es mitbekommen, hat es gehört und er hat es auch verstanden. Und von diesem Zeitpunkt wird er versuchen, Israel zu vernichten. Und die erste große Versuchung finden wir in Ägypten. Pharao, was kannte schon Josef nicht mehr. Jede neugeborene Junge ins Nil zu schmeißen, zu töten. Wenn er hätte das geschafft, wäre Israel vorbei. Wäre es kein Israel mehr. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Gott hat seine Wege. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Also wir wissen, dass Moses schon wurde reingesetzt in diese kleine Körbchen oder wie das heißt. Und also könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt gibt eine Regierung, was hat nicht nur eine Spritze, was sagt, alle neugeborenen Jungs zu töten. Neue Regierung. Wo man handelt sich nicht, ja Corona, nein Corona, ja Impfung, nicht Impfung, sondern tot. Töten die Kinder. Hätten wir gesagt, Gewalt, Herr, wo bist du? Wie lange können wir das noch aushalten? Nicht wahr? Menschlich gesprochen. Gott sagt, ja, ich bin schon dabei. Ich habe schon die Lösung. Hier ist Moses, kleine Baby, es wird 40 Jahre dauern in Pharao sein Palast und danach noch 40 Jahre in die Wüste und nach 80 Jahren kommt, so jetzt ist die Antwort da. Was passierte in diesen 80 Jahren, weiß ich nicht. Aber die Tatsache ist, das Volk Israel existierte. Gott hat es aufgehalten. Gott ist treu auf uns auch. Manchmal können wir denken, das kann ich nicht mehr aushalten. Nicht noch einen Tag. Wir wollen alle festhalten an unserem Glauben. Er ist treu. Jesus verspricht nicht, ein Haar fällt von unserem Kopf, ohne dass er erlaubt es. Und wenn er erlaubt es, gibt er uns die Kraft, da durchzugehen. Wenn man tötet uns. So wie Stephanus. Hat er nicht gesagt, verdammt ihr und ich fluche euch. Nein, er hat gesagt, Gott verzeih ihnen. So wie Yeshua. Und er hat Offenbarung gehabt, er hat Gnade gehabt. Ich kann mich erinnern, ein kleines Beispiel, ja, ganz kleines, aber Gottes Gnade, wenn du musst durch etwas durchlaufen. Ich war wieder im Militär und das war Bootcamp, also das war die erste Monate, wo man schreit auf dich und man straft dich und den ganzen Tag bist du am Laufen in die Hitze von Sinai und Staub und keine Schlaf, also 5 Stunden Schlaf, in der Mitte noch ein Wächter, ja, halbe Stunde und so. Und monatelange, wo du schläfst, als Wächter, Mitte von der Nacht, ich gehe mit meinem Gewehr und ich bin am Schlafen. Panzer stehen da und die Röhre, die Kanonen von den Panzer und ich, bumm, schlag rein mit meinem Kopf. Werde ich wach. Mehr kannst du nicht erwarten. Ich stehe, ich mache das Beste, was ich kann. Du bist fertig. Entschuldigung wieder. Du bist fertig mit deiner Kraft. Und dann endlich mal eine Woche Ferien. Halleluja, eine Woche Ferien. Die ganze Nacht waren wir am Arbeiten, putzen die Panzer, so dass morgens können wir weitergehen und die Busse kommen schon zu Sinai. Also das war stundenlange nur nach Beersheba. Ich weiß, vielleicht 4 Stunden Fahrt nur nach Beersheba zu kommen. Das war eine lange Strecke auf diese... Ah, die Busse, man, es riecht nach Zivilisation wieder raus. Bald kommen wir nach Hause und die ganze Nacht arbeiten wir und morgens stehen wir da schon so in 3 Reihen und die letzte Erklärung bekommen wir. Und wann müssen wir wieder zurück in eine Woche und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, ah, aber wir brauchen 3 Wächter hier zurücklassen. Und wie machen wir das? Jemand muss eine große Nummer sagen, 56, und man fängt an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, da, 40, da, 50, 56, du, raus. Auf einmal, von einer Realität, ich gehe nach Hause, ah, ich bleibe hier eine Woche. Und so 3. Und als die ist so gelaufen, Gott sagte mir, du bleibst. Und er gab mir Frieden. Und die Zahl ist gesagt, dann bumm, auf mir gefallen. Aber ich habe Frieden gehabt. Und meine Freunde, Kameraden kamen, oh, sollen wir deine Wäsche nehmen? Und nein, ich habe genug Wäsche, ich habe eine gute Mutter, sie sorgt, ich kann auch ein halbes Jahr sein, habe ich noch immer gute Wäsche. Und so, alles okay. Ja. Und ich hatte Frieden gehabt. Und der Bus, sie gehen alle steigen auf und die Busse fahren weg und du bleibst alleine noch mit 2 anderen. Eine ganze Woche Stille in die Wüste von Sinai, auf den Turm, Wachturm. Du schaust, still, kannst denken, kannst beten, kannst deine Bibel lesen. Wächter, habe ich nicht gesagt, sie sollen, mein Offizier soll es nicht hören. Und nach einer Woche kamen alle zurück und auf einmal sagt man uns, jetzt geht ihr auf 3 Tage, auf eine Woche Ferien. Das wussten wir nicht. Man hat uns nicht vorausgesagt, dass wenn die zurückkommen, bekommt ihr eure Woche. Habe ich 2 Wochen bekommen. 1 Woche Ruhe, Hausruhe und noch 1 Woche Ferien. Halleluja. Gott ist gut. Aber die Sache ist der Frieden Gottes. Die Frieden Gottes, was Paulus hat gehabt und Silas im Gefängnis, also sie wurden geschlagen und sie sind da in das letzte, tiefste Loch reingesetzt mit Ketten und so und sie singen bei Nacht. Das kommt von Heiliger Geist. Ihr Lieben, man kann ins Kino gehen und man kann das beste Auto kaufen und man kann, ich weiß nicht, das beste Steak essen, ich weiß nicht was, und das bringt keine Freude. Aber wenn der Heilige Geist und die Frucht von Frieden, Freude in unserem Leben ist, innen drinnen, dann kann alles gegenstehen und du hast noch immer Halleluja. Gott sei Dank. Lass uns nicht das stehlen lassen von dem Teufel. Er ist ein Dieb, ein Lügner, ein Mörderer. Okay. Pharao war der erste Hitler. Er versuchte, Israel zu vernichten. Er hat es nicht geschafft. Und dann ging es weiter. Immer wieder versuchte der Teufel, Israel zu ziehen in die Sünde rein. Götzendienst, schon in Ägypten. Das steht geschrieben in Ezekiel Kapitel 20, denke ich, ist das da, dass Gott sagt, noch als ihr wart in Ägypten, wollte ich euch schon vernichten. Er war zornig, aber ich habe es nicht gemacht für meinen Namenzweck. Er hat gesehen, Götzendienst, schon in Ägypten. Und dann in Sinai-Wüste, Berg Sinai, nachdem wir haben gesehen, die 10 Mal, wo Gott hat Ägypten gestraft, nachdem wir haben gesehen, der Meer öffnet sich und dann haben wir gesehen, wie die Meer schlägt zusammen auf die ägyptische Armee. Und wir haben alles gesehen. Wir kommen an Sinai-Berg und wir machen ein goldenes Kaff und sagen, das ist das Gott, was hat euch aus Ägypten. So blöd waren wir, unsere Vorväter. So blöd können wir sein, wenn wir schauen an Geld und machen das unsere Gott. Jesus sagt in der Gespräch auf den Berg, nun, wie heißt das, selige ja, Predigt, man kann nicht dienen Gott und Mammon. Natürlich brauchen wir Arbeiten, wir brauchen Geld und so weiter, aber das soll nicht uns sein, der Erste, was der Wichtigste in unserem Leben Gott ist. Amen. Okay. Dieses Kampf über das Volk Israel, das ist wieder wie, ich denke, in Jugend gibt es so, manchmal hat man so eine, wie heißt das, Seile, so ein, und 2 Gruppen und man zieht hier und man zieht da und so ist der Teufel in die Sünde und Gott zurück. Und wenn der Teufel schafft es, weil wir blöd sind genug und wir gehen mehr in Sünde, bringt Gott Feinde, was bedrücken uns. Auf einmal kommt Corona. Auf einmal kommt Krieg in die Ukraine, was wird jetzt sein? Man muss unsere Militär aufbauen, dieser Putin ist verrückt, was wird er zum Nächsten machen? Und die Finnen bauen auf ihre Militär und alle auf einmal vorbereiten sich auf Krieg und wissen nicht, was das zum Nächsten kommt. Und wir stehen da und denken und auf einmal kein Gas und auf einmal das und wer weiß, was alles kommt. Ökonomische Probleme und andere Probleme und auf einmal Erdbeben, die Welt wird verrückt, der Eis schmilzt. Hurrikan schlagen in London und die Dächer fangen an wegzufliegen und Überschwemmungen und wer weiß was alles. Was kommt nun zum Nächsten? Sind wir bereit? Wo stehen wir? Nur Gott, an Gott halten.
Amen.
Stärker werden im Glauben. Das ist, was wir brauchen. Darüber habe ich in unserer Gemeinde geredet jetzt ein paar Mal. Wie bekommen wir mehr Glauben? Wie kann unser Glauben wachsen? Ihr Lieben, als Petrus vor der Bekreuzung von Jeschua sagt Jesus, der Teufel wollte euch sichten, so wie er wollte euch sichten. Wer fast weiß, sichten ist. Man hat genommen diese Weizen, die Kerne, ja, und diese, so wie ein Schaufel rein und in der Luft. Und die Kerne sind wieder runter und, ja, der andere ist in der Luft geblasen. Der Teufel will euch sichten. Und Jesus hat nicht gesagt, ich habe gebetet, das soll nicht passieren, sondern was hat er gebetet? Dass der Petrus seinen Glauben soll es durchhalten. Nicht zum Ende kommen. Glauben. Warum?
Viertel vor 3
essen wir Mittag. Tobias, warum lachen Sie alle? Okay. Mindestens bleiben wir wach jetzt. Okay. So, 3:45, ihr Lieben, denkt nicht an das Essen. Okay, wo sind wir jetzt? Glauben. Petrus, Jesus hat gebetet, dass sein Glauben nicht zum Ende kommt. Wir brauchen Glauben. Wir wissen nicht, was ist der nächste Schiften, Sichten. Was ist das nächste, was kommt? In Gemeinde, in unserer Gemeinde, alle Leute wissen genau, wo ihr Sitzplatz ist. Jeden Samstag. Johannes, ich tue jetzt, also Hanna und Israel sitzen da und diese sitzen da und ja, die Jugend sitzen da und ich weiß, ich schaue, da sind die Jugend, alle haben ihre Sitzplätze, auch wenn kein Name da aufgezeichnet ist. Und so sitzen wir alle, so wie diese Kerne, dieser Berg von dieser Kerne, gemütlich, hier ist dieser Kern über mir, das ist der Bruder Jakob und hier ist die Schwester Maria und so. Wir sind. Auf einmal kommt ein Zustand. Wir fliegen, Corona, Sperrung. Ja, wo sind die ganzen Geschwister? Sie sind alle zu Hause, man kann nicht zusammenkommen als Versammlung und ich weiß was. Und dann fallen wir wieder runter und manche Leute sind schon nicht mehr in der Gemeinde und ich weiß was, alles ist passiert inzwischen. Das sind Zeiten, was prüfen, wo stehen wir mit unserem Glauben. Und wir wissen wieder, sage ich, wir wissen nicht, was zum Nächsten kommt, aber es wird kommen und es wird immer schlimmer werden. Warum? Weil das sind die Endzeiten. Das wird immer mehr aggressiv werden. Wir brauchen unseren Glauben. Auf Hebräisch, also die Kerne waren schwerer als die Spreu. Okay, die Kerne waren schwerer als die Spreu, sie sind runtergekommen. Schwerer auf Hebräisch ist Kaved. Kaved. Von demselben Wort Kaved, schwer, kommt das Wort Kavod, Ehre. Wenn wir ehren Gott, geben wir ihm Gewicht in unser Leben. Er hat Gewicht. Er ist uns wichtig. Und Gott hat Eli gesagt. Ihr habt die Geschichte von Eli. Eli hat zwei Söhne gehabt. Die zwei Söhne, die Priester. Eli war der hohe Priester zur Zeit von Samuel, als Samuel war ein kleines Kind. Und Eli, seine zwei Söhne haben alles falsch gemacht. Sie haben genommen von den Opfern von Gott und sie haben Sex gehabt mit Frauen, die kamen zu dem Tempel und sie haben alles gegen. Und Eli, der Vater, hat ihnen nicht korrigiert. Er hat gesagt, meine Kinder, macht es nicht. So, humanistisch. Ja, kann man nicht zumachen, das ist eine Erinnerung, Stille machen und so. Ja. Eli hat und dann hat Gott gesagt zu Eli, lass mal das, wow, wo wollte ich das jetzt finden? Schoftim. Schmuel. Hier ist, was Gott hat gesagt. Das ist in 1. Samuel, Kapitel 2. Lass mal das lesen, Tobias. Und Vers 13.
Vers 30. Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr: Weiß sei ferne von mir, denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden.
Okay, auf Hebräisch. Die mich ehren, Mechabdai, kommt von das Wort Kaved, die geben mir Gewicht, ich bin ihnen wichtig, ich habe in ihrem Leben Gewicht, Priorität, werde ich ehren, werden ich ihnen geben Gewicht. Und die mich spotten, wieso hat er Gott verspottet? Weil er hat seine Kinder nicht erzogen. Er hat keine Entscheidung. Es war ihm wichtiger, das Kind, als Gott. Die mich verspotten, auf Hebräisch, Yekalu, sie werden leicht werden. Kal ist der Gegenteil von Kavet. Kal ist leicht. Sie werden Spreu werden. Sie sind leicht. Wenn wir wollen durchziehen, das Feuer, was vor uns steht, die Prüfungen brauchen wir Gewicht. Nicht Reu, nicht weggeblasen mit der Luft. Jede Lüge. In Epheserbrief Kapitel 4 steht geschrieben, wir sollen nicht sein so wie kleine Kinder, was jeder Wind bläst uns weg. Wir wollen Gewicht. Wie bekommen wir Gewicht? Wenn wir geben Gott Gewicht in unser Leben. Gott, dein Wort ist mir wichtiger, was die Kirche sagt. Entschuldigung, wieder Kindertaufe. Dein Wort ist mir wichtiger. Sie können mich ausstoßen, sie können, ich weiß nicht was, du bist mir wichtiger, du hast Gewicht in meinem Leben. Gott sagt, wenn das so ist, hast du Gewicht bei mir. Und wenn der Teufel kommt und will euch sichten, wirst du nicht weggeblasen, du wirst wieder zurückkommen. Versteht ihr? Diese Bilder, diese Zusammenhänge. Ja, dieser Kampf über Israel ging weiter, weiter, weiter. Immer wieder die Sünde, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und Gott war mit uns wirklich zornig. Man kann viel darüber reden, auch über die Amalekiter. Das sind viele wunderbare Botschaften, aber so viel Zeit haben wir doch nicht heute. Und dann kamen wir endlich ins Land Kanaan. Und dann ging es immer weiter zur Zeit von den Richter. Immer wieder fallen wir in Sünde und immer wieder bringt Gott die Feinde und immer wieder, bis wir Buße machen. Bis es genug drängt uns, dass wir fallen auf unsere Knie und sagen, Herr, am besten ist nicht zu warten, bis es so, ich bin so gequetscht, dass ich demütige mich und gib mein Leben den Herrn. Warum brauchen wir kommen zu solchen Zuständen? Gott hat kein Vergnügen, uns zu quälen. Er will uns erziehen. Er will uns verbessern. Er sucht, er ist kein schlechter Gott. Er liebt uns. Hebräerbrief, Kapitel 12, steht geschrieben, Gott handelt mit uns, so wie ein Vater mit seinen Kindern. Und wenn er nimmt uns durch diese schmerzigen Zeiten, ist es, weil er liebt uns. Und dann kam die Zeit von den Königen und weiter, weiter haben wir uns versündigt und dann gingen wir ins Exil, der babylonische Exil. Also erst der syrische Exil und danach der babylonische Exil. Ja. Und dann, nach den Babyloniern, kamen die Persien, die persische Imperium. Und wir waren unter dem persischen Imperium und da findet sich der nächste Hitler. Wer war der nächste Hitler? Haman, der Agagiter. Zu dieser Zeit hat er sich entschlossen, weil ein Mann, Mordechai, tut sich nicht vor ihm beugen, der ganze Volk soll vernichtet werden. Wer steckt dahinter? Der Teufel. Und was ist der Name von Haman? Haman der Agagiter. Wer war Agag? Agag war der König von Amalek zur Zeit von Shaul. Als Shaul war der König. Und Gott, okay, ich erzähle jetzt etwas über Amalek. Das ist so eine wunderbare Botschaft, also so viel davon zu lernen. Wie kann ich es vermeiden? So. Wir haben später nochmal 3 Stunden oder wie viel? Ja, ja, original, kein Witz. Was?
Wir haben nichts anderes vor.
Nichts anderes vor. Amen. Hör zu. Die Amalekiter. Okay? Das habe ich alles nicht geplant. Aber in 2. Buch Mose Kapitel 17. 2. Buch Mose Kapitel 17. Von Vers 8. Also von Vers 1 bis 7 finden wir, dass es Israelis beklagen sich gegen Gott. Es gab kein Wasser. Sie kamen zu der Wüste Sinai, ein Platz, was ist genannt Refidim. Da war ich 3,5 Jahre in meinem Armeedienst. In Refidim. Trocken, Wüste, kein Wasser. Also menschlich gesprochen können wir verstehen, sie sind ein paar Tage gewandert in die Wüste, bis sie kamen zu diesem Platz, von dem letzten Platz, wo es gab Wasser. Ihre Wasserbeutel sind schon alle leer, die Kühe, die Schafe, alle sind am Schreien und so, die Kinder sind am Weinen, die Mutter kam zu ihrem Mann und schreit auf ihm, was, du besorgst uns Wasser, die Kinder, kleine Mosche ist am Verdursten hier und wir haben nur noch Wasser für eine Stunde und was machen wir und dieser Chaim wird so geschlagen von seiner Frau auf den Kopf, er läuft raus mit seinem Nachbar, ah, dein Nachbar hat auch auf den Kopf bekommen, sie laufen zu Moses und sie schreien, Moses, was hast du uns hier gebracht, um zu sterben? Entschuldigung. Ja, hört zu, ihr Lieben, ich bin ein Jude. Ein Jude, er redet mit seinen Händen. Wenn eine Hand ist weg, kann ich nur die Hälfte sagen. Was?
So wird der Boden fruchtbar.
Ja, wird der Boden fruchtbar. Nur Wasser. Ja, Mensch. Dankeschön, 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 Dankeschön. Moses, was hast du hier uns gebracht zu sterben? Und Gott war sehr zornig über ihnen. Und das war das erste Mal, wo Gott sagt, Moses, geh auf den Stein und schlag den Stein und Wasser kamen raus. Und der Platz wird genannt Massah Meriva, weil die Leute, das Volk hat sich mit Gott gestritten. Später hat Gott nicht verloren seine Geduld, sondern das war einfach zu viel. Weil es ist weitergelaufen, 40 Jahre, dieselbe Beklagung. Mein Volk hat nicht das durch unser dickes Kopf durchbekommen. Zu vertrauen an Gott. Aber dann kommen die Amalekiter. Warum fange ich an mit Vers 1 bis 6 oder bis 7? Warum? Weil das ist, wenn geistlich, wir sind schwach, das ladet an, eingreif. Ukraine, Putin dachte, ist schwach, das ladet ein. Der Feind attackiert, angreift. Wenn wir sind schwach geistlich, das ladet ein, der Löwe, der brüllende Löwe, Epheserbrief, Petrusbrief, Kapitel 5, der brüllende Löwe, er sucht, auch in der Safari in Afrika, sie suchen der Kranke, der Alte, der was alleine ist, da tut man angreifen. Und so kommen jetzt die Amalekiter. Und dann fängt an dieses, und Moses sagt, wenn wir hätten das jetzt Zeit genommen, alles vorzulesen, Moses sagt in Vers 9, erstmal sagt er, Joshua in Vers 9, ja, nimmt wählt aus Männer und kämpft gegen Amaleket, und morgen werde ich sein auf der Hügel, und es starb Gottes in meiner Hand. Und Joshua hat so gemacht, hat gesammelt Leute zu kämpfen. Und dann Moses, Aaron und Hur ging rauf auf den Hügel. Und es ist geschrieben, als Moses hat seine Hände erhobt, wer hat gewonnen? Wer war am Siegen? Als die Hände waren hoch? Israel. Hände müde, runter, Amalekit. Aber was ist nicht geschrieben in deutscher Bibel? Und ihr könnt es mal schauen, Vers 12. Lest mal Vers 12, bitte.
Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihm. Und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. Und so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging.
Auf Deutsch steht geschrieben, seine Hände blieben fest. Wisst ihr, was ist geschrieben in Hebräisch? Vayhi yadav emunah. Ist hier jemand, was weiß ein bisschen Hebräisch? Was ist das Wort Emuna? Jemand?
Glauben.
Glauben. Und seine Hände waren Glauben. Das ist das Wort, was die Bibel verwendet hier. Glauben hoch, Israel bin. Glauben wird müde, geht runter, schwach. Der Feind ist am Siegen. Es ist wahr, dass dieses Wort Glauben, Emuna, so wie steht geschrieben, viel später in Hebräerbrief, Glauben ist die feste Bezeugung von Dingen, was man sieht nicht, was wir noch vorkommen. Es ist etwas Festes. Dieses Wort hat eine physische Bedeutung, tatsächlich, die Hände wurden festgehalten, aber es hat eine geistliche Bedeutung. Und die erste Bedeutung eigentlich ist der geistliche. In Habakkuk steht geschrieben, Tzadik be'emunato ichie. Ein Gerechter wird leben durch sein Glauben. Das wurde mehrmals zitiert in dem Neuen Testament. Oder Abraham glaubte an Gott, weil er Amen Abraham Badonai, weil ich schwer lo letztaka und es wurde ihm gerechnet als Gerechtigkeit. Das ist dieselbe Wort. Glauben, 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 alle diese Stellen. Die Übersetzer mussten sich entscheiden, gehen wir auf der physische, was ist weniger, oder gehen wir auf der geistliche. Der Kampf gegen die Amalekiter. Die Amalekiter sind Mächte von Finsternis, was versuchen uns aufzuhalten. Wenn der Teufel kann die Kinder Gottes nicht aufhalten, getauft zu werden, weil im Neuen Testament steht geschrieben, dass die Kinder Israel gingen durch das Meer, das ist ein Bild von der Volltaufe. Ein Bild, ein Schatten. Der Teufel versuchte durch die Ägypten uns zurückzuhalten, hat es nicht geschafft. Dann geht es weiter mit der Amalekiter. Wenn ihr, er kann euch nicht aufhalten, Entscheidung, getauft zu werden und weiterzugehen, dann wird es schinken, andere Mächte von Finsternis mindestens aufzuhalten, dass wir nicht in das Land Kanaan reinkommen. Das sind die Amalekiter. Und Gott sagte, also noch dazu muss ich sagen, ich weiß, hat jemand von euch mal gesehen ein Bild von dieses in der Kinderbibel, ein Bild, wie tut man Moses malen? Liebe Schwester, du hast gesehen ein Bild. Wie tut man die Hände von Moses? Wie? Die sind so, ja? Habt ihr gesehen? Richtig, so. Falsch. Also das ist ein falsches Bild. So tut man es malen, aber es ist falsch. Weil Moses hat klar gesagt, morgen bin ich auf der Hügel und der Stab Gottes ist in meiner Hand. Er war so. Mit dem Stab. Nicht so und nicht so, so. Weil bald danach bildet er einen Altar und nennt diesen Altar, Gott ist mein Panier oder mein Feldzeichen oder was? Mein Banner. Und Banner und Feldzeichen und Panier hält man so hoch, nicht so. So. Ihr Lieben, das ist ein Bild von der Kreuz. Gott ist mein Feldzeichen. Keine römische Adler oder ich weiß was, irgendeine Fahne, sondern Gott. Auch der Altar ist ein Bild von der Kreuz. Weil der Kreuz war ein Altar, auf dem lag Gott, Yeshua, und dieser Altar war auferhoben. Er war ein Panier. Und Jesus selber sagte in Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 14 und 15, so wie Moses hat die Schlange in der Wüste auf, so wird er auf. Wenn man geht und schaut in 4. Buch Moses Kapitel 21, denke ich Vers 28, lass mal das mal lesen. 4. Buch Moses Kapitel 21, Vers 8.
Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben.
Auf Deutsch steht geschrieben Stange. Auf Hebräisch steht geschrieben Nes. Nes ist dasselbe Wort wie was wir haben gelesen, der Altar, Gott ist mein Adonai Nisi. Nisi ist meine Nes, meine Feldzeichen. Wenn man sieht das auf Hebräisch, sieht man, Jesus sagt, mein Kreuz ist so wie die Feldzeichen von Moses mit der Schlange. Das ist so wie der Altar, was Moses hat gebaut und hat ihn genannt, Gott ist mein Feldzeichen. Das ist so wie Moses hat aufgehalten, seine Stab und das wurde ein Feldzeichen. Warum ist das wichtig? Weil das ist ein Bild, wie können wir siegen, dieses Kampf, was vor uns steht. Wenn wir halten fest mit beiden Händen, das heißt in festem Glauben, an der vollkommene Arbeit von Jesus auf dem Kreuz. unsere Glauben kann nicht schwach werden. Hoch. Und dieses Bild geht noch weiter und weiter und weiter. Der Hügel ist ein Platz von Gebet. Und die Tatsache war, dass Moses, so stark wie er war, konnte es nicht alleine machen. Er brauchte die Hilfe. Und wenn wir schauen in Matthäus Kapitel 18, wenn einer versündigt sich, geh rede mit ihm. Wenn er will, nicht Buße machen, nimm noch eins oder zwei andere. Auf zwei oder drei Zeuge wird alles bestätigt. Und wenn er will nicht hören, tut ihm raus aus der Gemeinde. Und dann sagt Jesus, was ihr bindet auf Erde, wird gebunden im Himmel. Was ihr freilässt auf Erde, wird freigelassen im Himmel. Der Teufel ist in der zweite Himmel. Es gibt drei Himmel. Paulus ist raufgegangen auf den dritten Himmel. Der zweite Himmel ist, wo der Teufel ist. Epheserbrief Kapitel 6. Wir kämpfen gegen Mächte in der oberen, in der Finsternis. Unsere Autorität, manchmal gibt es solche Kämpfe, wo ein der Glaube von ein Gläubiger ist nicht genügend. Man braucht zusammenkommen. Ein Herz zusammen mit dem Heiligen Geist geführt werden und das zu binden. Sechs Hände waren da. Zwei von Moses, zwei von Aaron, zwei von Hur. Sechs zusammen konnten stehen gegen die Amalekiter. Aber das, und dann sagt Gott, es ist wieder in 2. Buch Mose, Kapitel 17, Gott sagt zu Moses, Vers 14, schreib es als Erinnerung in ein Buch. Das ist die erste heilige Schrift, habe ich schon vorher gesagt. Ich werde ausradieren die Erinnerung von Amaleket von unter dem Himmel. Das ist alles Vers 14. Und dann bekommt Moses ein Offenbarung. Erst er baut in Vers 15, er baut diesen Altar und nennt ihn, Gott ist mein Feldzeichen, Adonai Nissi. Und dann lest Vers 16 bitte.
Er ist mein Feldzeichen, indem er sagte, fürwahr, die Hand ist am Thron. Ja, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation.
Moses bekommt eine Offenbarung und sagt, es gibt Kiyad al-Kesia, es gibt eine Hand auf den Thron Gottes. Gott hat Kampf, Krieg mit Amalek von Generation zu Generation. Was für Hand? Was ist unsere starke Hand? Links oder rechts? Normalerweise. Recht. Wer ist auf der rechten Hand Gottes? Jesus, Yeshua. Was ist Gottes Kampfplan gegen den Teufel? Dass eines Tages wird der Same von der Frau kommen und auf den Kreuz, auf diese Panier sterben. Das ist Gottes Heilplan. Und das ist, was der Teufel bekämpft. Amen. Seht ihr diese Bilder? Ist es zu viel? Habt ihr noch Raum? Jetzt ist 12:45. Guter Platz aufzuhören. Nicht ganz. Ich will noch einen Satz. Ihr Lieben, Amalek. Danach finden wir Amalek, als die Kinder von Israel sind weitergewandert, hat er nicht mehr bewagt, sich frontal anzugreifen, sondern er hat angegriffen von hinten. Die, was waren müde und was waren, sage ich, rebellisch. Es steht geschrieben, Gott sagt, vergesst nicht, was Amalek hat dir angetan. Ich denke, das ist in 4. Buch Moses, 5. Buch Moses, und mit dem werden wir zum Ende kommen. 5. Buch Moses, Kapitel 25. Je mehr Hunger, je besser wird es schmecken bald. 5. Buch Moses, Kapitel 25. Vers 17 und 18. Auch 19, ja.
Denk daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als er aus Ägypten zog. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug. Alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst und dass der Gott nicht fürchtete. Und wenn der Herr dein Gott die Ruhe geschaffen hat, vor all deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt,
Okay. Drei Dinge steht da geschrieben, Vers 18. Wem hat er angegriffen von hinten? Die müde waren, Ayef, Veyager, erschöpft, müde, erschöpft, Velo Yare Elohim, und ohne Gottesfurcht. Und das wird übersetzt, als wenn die Amalekiter hatten keinen Gottesfurcht. Natürlich hatten sie keinen Gottesfurcht. Die Probleme waren nicht die Amalekiter. Die Probleme waren wir. Immer wieder rebellisch, immer wieder uns beklagen. Immer wieder. Ihr Lieben, auch zur Zeit von der Corona, viele Christen haben sich beklagt. In unserer Gemeinde gab es Gespräch. Das ist alles von der Teufel. Ich habe gesagt, okay, aber wer hat es zugelassen? Ist es nicht durch Gottes Schreibtisch durchgegangen? Der Teufel kann unsere Gemeinden sperren und Jesus sitzt auf die rechte Seite von der Vater und ist am Weinen. Vater, Vater, guck, was der Teufel hat mir angetan. Meine Gemeinden sind gesperrt. Vater, hilf mir. Na, das ist das Bild. Das natürlich war es nicht gut. Und. Ach, das war ein Prüfung. Gott hat es zugelassen. Es wird noch viel schlimmer passieren. Zeit wird kommen, wo man wird uns töten, wenn wir nicht entrückt sind vor dem. Warum? Weil Gott will ein reines Braut für seinen Sohn. Und das ist jetzt die letzte Vorbereitung. Zur Zeit, wo der größte Mist und größte Unheiligkeit auf die Erde, Sünde, 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 zu dieser Zeit muss die Braut rein werden. Und vorbereitet. Und die Trennung, Offenbarung Kapitel 22, Vers 11, die Trennung, die in Sünde sind, gehen tiefer in die Sünde. Die Gerechte wachsen in Gerechtigkeit, die Heiligen in Heiligtum. Das ist die Zeit von Trennung. Wir können nicht mehr rumspielen mit der Welt. Wir müssen uns entscheiden. Wir stehen auf Gottes Seite. Mitte gibt es nicht. Lauwarm geht nicht. Jesus hat gesagt zur Gemeinde von Laodicea, ich werde euch ausbrechen, ihr seid lauwarm. Seid kalt oder warm. Und doch war er noch gnädig und sagt, ich kloppe an die Türe. Wer öffnet das Herz, und werde ich reinkommen. Das ist die Zeit von Entscheidung für uns alle. Einen guten Appetit.
Wir sind ja ganz ehrlich, warum haben wir euch eigentlich eingeladen? Wir haben euch eingeladen, um von euch zu lernen. Und das gelingt. Ja, die Arche ist eine interaktive Gemeinde. Wisst ihr, was das heißt? Alle machen mit. Und das ist jetzt die nächste Herausforderung. Unsere Arche verfügt über 113 Stühle und die sind alle hier drin. Das heißt, draußen sind die Tische, da kriegen wir ungefähr 60 Leute ran. Ihr müsst also die Stühle mitnehmen und ich möchte euch bitten, die Plätze an den Tischen für unsere betagten Senioren freizuhalten. Und die jüngeren Leute können dann auch sich auf dem Stuhl setzen, den Teller in die Hand nehmen. Wir müssen ein bisschen improvisieren. Es gibt eine Erbsensuppe. Ein Topf, als ich sie zubereitete, konnte ich ihn anschließend nicht mehr alleine tragen. Also es reicht.
Ja, also wir haben zwei Pausen. Wir haben jetzt die Pause und dann später, ganz am Schluss, haben wir noch eine Kaffeepause und das Ende. Und ich wollte einfach sagen, kurz, was wir draußen haben, wir einen kleinen Büchertisch. Wir haben die zwei Bücher, die Bücher von Daniel mitgebracht und messianische hebräische Lobpreis-CDs. Buch Nummer 1 spricht von Daniels Vaters Lebensgeschichte und Daniels Lebensgeschichte. Das ist die vierte Auflage und die ist aus. Das letzte Buch, das hier gibt, das gibt's zum Anschauen. Und ich habe entweder so kleine Zettel dabei, wo man im Internet bestellen kann, oder aber auch eine Liste, wo man sich eintragen kann und dann wird das Buch zugeschickt. Das ist Buch 1. Buch Nummer 2 ist relativ neu auf Deutsch. Hier wird darüber gesprochen, wo war Gott im Holocaust, warum gab es einen Holocaust und was erwartet Israel noch als in Zukunft als Volk. Ist interessant für uns auch zu lesen, aber das Buch wurde wirklich geschrieben von Daniel für sein Volk auf Hebräisch. Dort wird es in einem ganz normalen weltlichen Verlag, sage ich mal, angeboten und liegt in Bücher, wie sagt man es auf Deutsch, Buchläden aus. Und jetzt die letzten Tage, wo wir hier unterwegs sind, habe ich gedacht, es ist auch für uns eine Möglichkeit, für euch hier eine Möglichkeit, diese Bücher zu nehmen. Ihr kennt vielleicht jüdische Leute hier in Deutschland, ja, und das als Werkzeug zu benutzen. Daniel hat es geschrieben für sein Volk, nicht nur in Israel, sondern auch, ihr könnt es benutzen und weitergeben, verschenken. Einfach mal als Idee. Genau. Nächste Folie, bitte. Dann haben wir als Peniel-Gemeinde einen deutschen oder englischen oder auch spanischen Rundbrief. Der wird viermal im Jahr verschickt und enthält eine Kurzpredigt aus jüdisch-hebräischer Perspektive, einfach Gemeindeneuigkeiten, was gibt's Neues und auch Zeugnisse. Ich lasse später hier den Barcode stehen, den kann man abscannen und dann in einem Formular sich eintragen. Oder wem das zu kompliziert ist, ich habe draußen ein iPad liegen, wo man sich auch eintragen kann. Oder ein Prospekt nehmen, genau. Der kann entweder per E-Mail erhalten werden oder aber auch per Post. Dann habe ich noch eine Folie. Die Section Israel-Freunde werden im Mai eine Jubiläumskonferenz haben in Reichenbach im Vogtland. Daniel ja wird auch dort sein während der Zeit. Liegen draußen auch Prospekte aus, wo ihr mitnehmen könnt. Wir haben auch Prospekte dabei von ZDK. ZDK ist eine Organisation, die Holocaust-Überlebende pflegt in Israel. Sie haben dort ein Alters- und Pflegeheim und suchen immer wieder, auch jetzt dringend, Volontäre. Sehr oft sind es eher jüngere Leute, die ein soziales Jahr machen oder einfach so ein Jahrübergang. Jeder von euch kennt junge Leute, hat Enkel vielleicht oder Kinder. Es liegen auch Prospekte aus, dürft ihr gerne mitnehmen. Auch wenn jemand ein bisschen mehr Prospekte mitnehmen möchte, für das irgendwo in der Gemeinde auszulegen, dürft ihr gerne machen. Ich habe genug da. Gut, das war schon mal genug. Tut das ein bisschen einteilen. Wir haben jetzt eine Pause, später eine Pause.